So, herzlich willkommen zu Chaos im Radio am Montagabend im Freien Radio Potsdam. Ihr habt eingeschaltet 90,7 MHz UKW oder in Berlin 88,4 MHz. Liebe Grüße nach Berlin. Oder ihr hört uns schon voll digital auf DAB Plus, FR-BB und 24.3. Wir, das sind diese Woche, diesen Monat Knurps.
Moin, moin.
Und ich, der Hannes. Hallo zusammen. Ihr hört Chaos im Radio. Zu erreichen sind wir unter radio.ccc-p.org, wenn nicht gerade Montagabend ist. Und da kann man uns jetzt auch wieder hören, weil wir alles publiziert haben, was publizierbar war. Ordentlich verschownotet. Und das werden wir jetzt auch weiter so treiben. Ach so, genau, hier, siehst du, bevor ich es vergesse, Knurps, wir haben ja jetzt schon Musik gespielt. Ein Stück mit dem passenden Namen Cyber Moment von Sunny Sky, SCI, Sunny SCI. Genau, das wäre sehr schön, werden wir heute öfter machen. Und wie immer kommt unsere Musik aus dem Free Music Archive und da gibt es auch dann irgendwo mal einen Link hin zu all den Titeln, die ich spiele. Aber auf jeden Fall stehen sie in unseren Show Notes. Genau, wir fangen hier schon richtig mit Chaos an. Ich habe nämlich gerade schon eine Weile mit mir selber geredet.
Ich nicht. Die Wunder des Audio-Routings in diversen Betriebssystemen.
Ich hab aber aufgenommen, wie ich mit mir selber rede. Also
sehr schön.
Und vor allem hast du ja auch oft, also ich habe ja an deiner Stelle auch geredet. Ich habe mich ja die ganze Zeit selber gehört. Das ist hier vielleicht auch für den geneigten Menschen, der gerade Pilze genommen hat, eine erschreckende Erfahrung, wenn man das abspielt. Naja, gut. No. Pilze nehmen wir nicht. Wir reden über Technik und Potsdam und was uns sonst noch so einfällt. Was sind hier mit dieses erste Thema da, Open Source in der Verwaltung?
Also wir reden halt auch teilweise nicht zwingend nur über Potsdam. Wenn in Potsdam nichts los ist, na dann gibt es andere Themen, rechts und links von Potsdam.
Obwohl ja was los war eigentlich sogar, wir haben ja gewählt.
Ja.
Wir wissen ja jetzt noch nicht, wen wir gewählt haben.
Boah, also wenn gesendet wird, werden wir es wissen.
Genau.
Das heißt, ja, ihr merkt, wir zeichnen gerade auf, es ist Sonntag, das heißt, wir haben gewählt, aber wir haben noch keine Ergebnisse.
Genau. Aber es vielleicht auch, gibt es da ja gar nicht so viel zu erzählen. Und da ja jetzt schon Montagabend ist, habt ihr wahrscheinlich auch schon genug darüber gehört, was gewählt wurde.
Genau.
Und wir auch. Also reden wir einfach über Schleswig-Holstein.
Eben. Da hat man die letzten Tage, Wochen, Monate immer mal wieder gehört, dass Schleswig-Holstein so auf dem Weg ist, Experimente aus München zu wiederholen, mal Open Source in der Verwaltung zu machen. Und die scheinen da tatsächlich jetzt langsam, aber stetig den Weg weiterzugehen. Mir fiel heute ein Artikel auf, wo drin stand, dass jetzt das Mail-System umgestellt ist. Was ich ein bisschen spannend fand. Weil an so einem Mail-System, da hängt ja noch das eine oder andere mit dran.
Ja, definitiv.
In dem Artikel, da geht es ein bisschen spezifisch um, wir nutzen jetzt Thunderbird und Open Exchange. Open Exchange ist so ein Mail-System, das ich schon seit einer halben Ewigkeit kenne. Also 2005, glaube ich, ging es los. 2007 oder 2008 habe ich es mit Sicherheit auch mal mir im Labor installiert und mal geguckt, wie sich das so macht. Und ja, es war damals schon durchaus verwendbar. Halt noch nicht Mainstream. Und ja, OpenExchange ist eine Sache, Thunderbird die nächste. Das sind alles so Kleinst. Das sind alles Programme, in denen man Mails lesen kann und angucken kann und sich so ein bisschen sortieren. Was ich viel spannender fände, ist denn, wie sieht es denn bei Mail-Servern so aus?
Ja, ich hätte jetzt gedacht, Open Exchange ist der Server, aber ist es nicht, sagst du?
Na, Open Exchange läuft auf einem Server, aber ist eher so die Funktion von Outlook, sag ich mal.
Okay.
Wie sich Open Exchange seit, ich sag mal, 2010 entwickelt hat, weiß ich nicht, weil seit der Zeit habe ich es nicht weiter verfolgt. Also ich habe immer mich gefreut, dass es sich entwickelt. Es kann jetzt natürlich gut sein, dass die inzwischen auch einen Mail-Server integriert haben. Aber zumindest damals war es so, dass man immer noch irgendwo einen Postfix oder Sendmail-Server gebraucht hat, um die Mails zu verschicken, zu empfangen, zu versenden und auch irgendwo zu lagern. Also ich habe jetzt, glaube ich, am Rande gesehen, Dovecot ist die lokale Mail-Zustellung in OpenExchange. Das ist ein Standard-Linux-Ding.
Genau.
Benutze ich tatsächlich in anderen Mail-Servern auch.
Ich auch.
Wo? Aber das fehlt mir so ein bisschen in dem Artikel, wenn es darum geht, wir haben ein Mail-System mit Open Source gestaltet, weil Microsoft Exchange macht ja tatsächlich alles. Das macht ja auch im Hintergrund Mail versenden, Mail empfangen und alles, was sonst Postfix üblicherweise so macht.
Genau, genau. Oder Exim oder was gibt's noch? Was waren noch die Postfix-Alternativen? Ich habe auch Postfix, aber
Sendmail gibt es noch, den ganz klassischen
Sendmail natürlich.
Genau. Von früher. Von
damals, genau. Ja, stimmt. Also hier, ich brause gerade durch den Wikipedia-Artikel. Nee, du hast recht, Open Exchange hat halt den ganzen Kram obendrauf. Aber also Webmail und genau. Webdarf.
Dann auch so mit Kalendern, Integration genau. und dergleichen.
Ja, denn ich weiß, mein Arbeitgeber hat auch fast alles Open Source, aber halt immer noch hinten dran Exchange Server, weil halt doch auch irgendwo noch Microsoft als Client, also Windows als Client Lösung verwendet wird. Und dann, wenn du da hier dieses, wie heißt's, das Domain-System, Active Directory.
Active Directory wahrscheinlich, oder?
Genau, und das ist da halt irgendwie mit dem Exchange Server verbandelt, deswegen das zu ersetzen ist gar nicht so trivial. Also man könnte natürlich jetzt irgendwie Samba und LDAP und schlag mich, also da hast du, glaube ich, viel zu tun. Mhm. Aber das ist schon richtig. Also den Mail-Server umzustellen auf was nicht Microsoftig ist, ist schon...
Also es ist kein Hexenwerk, habe ich an vielen Stellen schon gemacht. Ja. Aber also in der Uni hatten wir, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, für die Mitarbeitenden, Professoren und die Verwaltung mit Microsoft Exchange, und die Studierenden waren zumindest eine Weile auf einem danebenliegenden normalen Postfix-Linux-Mail-Server.
Ja, also wo hatte ich es denn euch gesehen?
Bis es dann zusammengeführt wurde und integriert wurde.
In der Schule, genau, im Better von Sittensüttner-Gymnasium Babelsberg. Die haben auf jeden Fall hier typisch Roundcube als Webmail. Mhm. Da würde ich ja jetzt vermuten, dass hinten dran irgendwie auch Postfix und Dovecot läuft. Aber ich habe noch nicht geschaut. Ich wollte da noch mal rein.
Also ich meine, allgemein ist Mail-System ja so ein dankbares Ding, um in einzelnen Modulen Sachen auszutauschen und durch Open Source zu ersetzen.
Ja.
Weil es gibt viele bewegliche Teile, Moving Parts, und es ist durchaus komplex, ja. Wenn man Leuten Mail-Systeme erklärt, dann ist es immer spannend. Ja, in welchem Teil des Systems sind wir denn jetzt gerade eigentlich und warum geht es jetzt von hier nach da? Aber dadurch lassen sich halt solche Sachen auch schön migrieren und in einzelnen Stücken austauschen und ersetzen, finde ich immer.
Spannend.
Jo. Na, vielleicht, also falls aus Schleswig-Holstein jemand zuhört und Lust auf ein Interview hat, ich glaube, wir wären da sehr bereit.
Das stimmt. Ja, also so Verwaltungskram und Open Source in der Verwaltung finde ich ja sowieso sehr spannend, weil man muss ja doch mit vielen nicht technikaffinen Nutzern rechnen. Mhm. Ich weiß, dass es schon bei uns im öffentlichen Dienst nicht so, oder ja, doch, öffentlicher Dienst sozusagen, ist schon nicht so leicht, weil die Menschen sind halt Word und Co. gewöhnt. Aber genau, jeder, der es versucht, hat meinen Respekt und meine Unterstützung.
Schön, schön. Jo. Also ich glaube, dass wenn man sowas tut, dass da ganz viel Change Management auch mit dazugehört. Dass das jetzt nicht nur ist, wir ersetzen Technik- oder Softwarepakete, sondern tatsächlich, wie du sagst, man muss da auch die Leute mitnehmen. Wenn man das nicht tut, dann...
Die Leute, genau. Und ich glaube, man muss auch echt gute Unterstützung von ganz oben haben, wo auch, was auch immer das in dem jeweiligen Kontext bedeutet. Aber da muss auch, glaube ich, vorher klar sein, dass das ein wenig schmerzen wird, aber langfristig dann vielleicht trotzdem cool ist. Und ich glaube, also bei uns sehe ich das auch, man muss auch immer wieder nachweisen, dass man bestimmte Probleme nicht hat, weil man jetzt schon eine Open-Source-Lösung
Ja, richtig. Hat. Naja. Und sich immer so ein bisschen gegen das, ich sag mal, gegen die Vergangenheit wappnen und argumentieren, dass Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht mal früher schlimm gewesen sein könnten, inzwischen schon lange nicht mehr schlimm sind. Es sind ganz viele Probleme, über die noch geschimpft wird, existieren einfach schlicht nicht mehr.
Stimmt.
Und sind gelöst.
Ja, stimmt.
Weil ja, oh Wunder, auch Open Source entwickelt sich weiter.
Ja, und alles geht in eine gute Richtung, was das angeht. Ich bin ja auch... Da reden wir nachher vielleicht noch mal kurz drüber, aber jetzt schon mal anteasern. Ich bin ja in dieser ganzen Large Language Model KI-Welt, finde ich es auch sehr spannend, was alles noch neben den Sachen, die man immer online, die man in Medien hört, so hier, was hat OpenAI, was kann ChatGPT, was kann Google und so. Aber da gibt es ja auch ein riesiges Tool-Universum drumherum, wie man das eben halbwegs offen machen kann. Die Modelle selber mal mehr, mal weniger offen, aber das Tooling drumherum ist eigentlich komplett Open Source verfügbar und sehr, sehr gut. Also da bin ich richtig fasziniert und sehe auch, dass die Big Player so gezwungen sind, selber auch Dinge Open Source zu machen oder zumindest zu veröffentlichen, weil das eben mittlerweile zum guten Ton gehört sozusagen.
Jo, also da gab es tatsächlich, das ist schon eine Weile her, ich glaube vor 2 Jahren, plus minus ein bisschen, gab es von Google mal einen durchaus bemerkenswerten Artikel. Der war nicht von Google, aber es war bei semianalysis.com ein Artikel, wo von internen Google-Quellen berichtet wurde, wo die auch sagen, ja, wir sind jetzt als Google und OpenAI eigentlich ganz gut dabei mit proprietären LLMs und dergleichen. Aber wenn Open Source mal Fahrt aufnimmt, dann werden wir uns da ganz schön warm anziehen müssen, um den Vorsprung, den wir jetzt haben, halten zu können.
Mhm. Naja, du suchst mir jetzt mal gleich den Artikel aus, den du gerade genannt
hast. Genau, den linke ich ins Pad.
Genau. Und währenddessen hören wir Musik. Ich habe heute so viel Musik rausgesucht, jetzt will ich das auch abspielen. Und dann reden wir mal kurz über was anderes, was auch irgendwie offen ist. Aber so lang hören wir jetzt mal hier von der Band oder dem DJ, wer weiß, oder der DJ. Thousand Hands. Und der Titel heißt Motherboard. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Chaos im Radio. Heute mit viel mehr Musik als üblich, weil Knurps und ich gar nicht so viel reden können, wie wir müssten, um eine Stunde zu füllen. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar Themen.
Also, und ich glaub, wir könnten, aber das würde dem Hörer nicht das gewünschte Erlebnis geben.
Wir könnten, ja. Genau, außerdem gibt es viele schöne Musik. Also heute gibt es nur Musik aus den Electronic Charts im Free Music Archive. Ich habe gedacht, ich mache Cyrox eine Freude. Ich hoffe, Cyrox, du hörst uns, dann bitte schreib uns eine Mail an radio@ccc-p.org, wenn dir das gefällt. So, genau. Hier, Berlin ist eine geteilte Stadt, habe ich gehört.
War es früher ja schon mal.
Ach so, stimmt.
Nur früher war es so Ost-West, jetzt ist Nord-Süd, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, und genau, weil es Tradition hat, oder? Genau, wir reden von einer Teilung in, Achtung, jetzt wird es hier richtig nerdig, in den Mesh-Tastic Modem-Settings, Modem-Preset heißt es, glaube ich, in den Settings.
Ja.
Mesh-Tastic haben wir ja schon öfter mal angesprochen. Kannst du es nochmal kurz erklären?
Ja, das ist ein Kommunikationssystem, basiert auf LoRa, nicht auf LoRaWAN, sondern auf dem LoRa-Funkstandard. Und im Prinzip werden von kleinen elektronischen Geräten mit Mini-Winzi-Antennen, naja, teilweise auch etwas größeren Antennen, auf 868 MHz kurze Textnachrichten übermittelt. Mit einer relativ großen Reichweite, was einfach dadurch bedingt ist, dass das LoRa-Funksystem relativ guten Systemgewinn hat und deswegen mit relativ wenig Sendeleistung viel Reichweite generiert. Und wenn man dann noch ein Mesh dazu baut, das heißt, wir nehmen die Nachrichten, die wir kriegen und schicken die weiter, dann kann man da ganz schöne Ergebnisse über große Strecken erzielen.
Genau, wobei das, ja, das ist alles ziemlich spannend, so ein Mesh-Protokoll, wie macht man das gut und vor allem in so einem maximal dezentralen System wie dem, wo halt Menschen wie du und ich mal irgendwann sich so ein 20-Euro-Gerät kaufen, was das kann und dann da irgendein Stück Software drauf spielen und dann irgendwie komisch konfigurieren und sich freuen, dass irgendwas geht und dann lassen wir es irgendwo liegen.
Genau, so. Dann liegt es irgendwo mit dem Akku in der Ecke und mit ein bisschen Glück läuft es sogar noch.
Genau.
Oder mit einer Solarzelle dran, dann läuft es auch länger.
Ja, genau. Also als ich eben geguckt hatte, wie gesagt, meins ist hier bei 150 Tagen Uptime. Ich glaube, das ist für so ein relativ junges Open-Source-Projekt, ist das schon irgendwie schwierig, da ein Protokoll zu bauen, also Kommunikationsprotokoll zu bauen, was rückwärtskompatibel ist, so lang. Vielleicht geht es ja auch nicht. Ich habe ja schon festgestellt, viel geht gerade nicht raus. Genau. So, aber dann haben wir diesen Spaß mit den Presets. Also genau, ein Punkt ist ja, wenn man das erste Mal anschließt, in der Regel haben die kleinen Geräte, mit denen man funkt, haben noch ein Bluetooth, manchmal auch WLAN-Modul, wobei WLAN schon recht energieintensiv ist, deswegen meistens irgendwie Low-Energy-Bluetooth. Und dann gibt es eine App, eine recht schicke App auf dem Telefon, mit der man sich dann mit dem Ding verbindet und dann kann man halt entweder direkt, also ja, die meisten werden natürlich direkt losschreiben, weil im Prinzip das Einzige, was einem das Ding sagt, ist, man soll die Frequenz angeben und da kommt in...
Ja, wobei die Frequenz ist relativ festgenagelt. Also
genau, in Deutschland.
Frequenz 878 MHz, da dreht man im Normalfall nicht. Beziehungsweise genau genommen, jetzt sage ich immer 868, nee, 869,525, zumindest für ein direkt daneben liegendes Gerät.
Ah ja, ich meine, in den USA kann man ja da relativ viele Frequenzen wählen.
Die liegen auch ein bisschen daneben, die liegen eher so bei 915 MHz.
Genau.
Das heißt, wenn man ein Gerät kauft, muss man immer so ein bisschen drauf achten, sind wir in Europa, sind wir in Asien oder im USA und so ein bisschen unterscheiden sich die zugelassenen und genehmigten Frequenzbereiche je nach Kontinent.
Genau, und ich glaube, du hast recht, das war das, was einem die App quasi sehr deutlich macht. Man muss die Region auswählen, danach wird der Kanal selber mehr oder weniger festgelegt, wobei wir theoretisch auch noch auf 433 MHz funken könnten.
Ja, wobei bei LoRa ist da nicht so viel los, weil die 433 MHz immer nicht so gut von Reichweiten her funktionieren und von dem, was man damit erreichen kann.
Ach, siehst du mal.
Die 868.
Ah, ja.
Für
ja,
also LoRa zumindest besser geeignet.
Genau, ich habe da auch
noch. Aber wenn man genauer in die Einstellungen reinguckt, dann haben wir noch Bandbreiten, die man für einen Kanal und Spreading Factor und Coding Rate und Transmit Power. Gut, Transmit Power ist egal, aber Coding Rate und Spreading Factor sind so üblicherweise die Werte, die man bei LoRa einstellt. Das macht es halt relativ komplex und für einen, ich sag mal, normalen Menschen nicht mehr handelbar. Und deswegen gibt es diese Presets, wo man sagt, wir nehmen zwei Worte. Wie groß sind die Pakete und wie schnell geht es durch? Also, was haben wir? Medium, Long und Small als Größe und Fast. Was haben wir noch?
Also wir haben Fast, Slow und Turbo.
Ja, genau.
Und dann Long, Medium und Short.
Ich habe es gerade nicht vor der Nase, aber ja, das sind diese drei Kombinationen und dann kann man sich da ein Preset einstellen und im Hintergrund werden wieder Spreading Factor, Coding Rate und Kanalbandbreite.
Genau, und das ist ja, das bestimmt dann zum Beispiel die Datenbandbreite, also wie viele Kilobit pro Sekunde in der Regel gehen durch.
Ja, das sind zwei verschiedene, die da zusammenhängen. Die Bandbreite vom LoRa-Protokoll ist eine Frequenzbandbreite von 869,125 bis 869,625 zum Beispiel.
Okay.
Megahertz. Ah, ja. Also das ist tatsächlich eine analoge Funkbandbreite, die natürlich sich dann wiederum auswirkt auf die Datenbandbreiten, die man durchkriegt, also Datenraten. Aber ich glaube, wir sind viel zu tief in der Technik drin, ja. Entschuldigung.
Genau.
Ich gehe da auch gleich wieder raus.
Ursprünglich wollte ich auch nur sagen, die Dinger haben halt irgendwie eine halbwegs sinnvolle Voreinstellung und die ist auf Mesh-Testing eigentlich long fast. Das ist deshalb, weil ich, also auch diese ganzen Rekordmessungen und so, ich glaube, da gab es mal irgendeiner von Schweizer in die italienischen Alpen irgendwie über 1000 Kilometer. Das kriegt, also da kann man eine Nachricht über 1000 Kilometer schicken, wenn man die entsprechende Antenne und die entsprechende Position hat. Mhm. Und das war wohl auch über Long Fast gemacht worden. Das ist also dieses Preset. Und das
liegt so ein bisschen daran, dass wenn man die Software initial drauf spielt, ist da Grundeinstellung immer Long Fast.
Genau.
Long Fast ist so ein guter Kompromiss mit einer sehr, sehr, sehr guten Reichweite, wo Nachrichten aber doch jetzt nicht 5 Sekunden brauchen, bis ein paar Buchstaben durchgehen.
Genau, aber doch relativ lang.
Genau.
Und da kommen wir auch zum Problem. Also die Menschen, die sich diese Voreinstellung oder die das als Default gesetzt haben, haben da sicher nicht damit gerechnet, dass in Berlin irgendwie mehrere tausend solcher Knoten auf, weiß ich nicht, 30 mal 30 Kilometer oder auf einem Kreis mit 30 Kilometer Radius irgendwie funken. Und tatsächlich ist es hier so, also es kann natürlich immer nur einer in den Kanal reinschreien, ist ja klar.
Jo.
Und, also, ist vielleicht auch nicht klar, aber so, wenn man so drüber nachdenkt, muss es ja so sein. Das ist ja ein geteiltes Medium. Und da es ja ein Mesh ist, heißt es auch noch, dass je nach Algorithmus und je nach Umständen manche Knoten auch noch wiederholen, was in sie reingeschrien wurde, um die Nachricht weiter zu verbreiten. Und wenn es dann noch dynamisch ist und da noch ein paar Störungen sind, zum Beispiel durch LTE, dann wird es ein bisschen verrückt.
Und wir dann halt auch nur so ein, also ich sag mal, ein bedingt gutes Routing-Protokoll haben, weil am Ende ist Mesh-Testing jetzt nicht auf Routing optimiert, also wir nehmen möglichst den kürzesten Weg zum Ziel, sondern es basiert darauf, dass jeder, der was hört, das auch weiter blökt.
Ja,
in verschiedenen also Einstellungen
da, da gibt's
mit
ja so
Router, als Gateway, was auch immer. Aber
da gibt es ja so einen länglichen Blogpost, wie das versucht rauszufinden, dass nur die Knoten an den Ecken sozusagen oder am äußeren Radius der Reichweite irgendwie weiter blöken, aber ja, das funktioniert nur so semi-gut, wenn wir dann wirklich über ein Netz mit mehreren 100 bis 1000 Knoten reden und dann kommt ja noch dazu, dass auch noch unter Umständen irgendwelche Leute drin sind, die Spaß dann haben zu stören. Oder die einfach irgendwie sich die Software geschnappt haben und gesagt haben, ich mach mal hier ein bisschen was anderes, das ist ja alles Open Source. Und dann stören die vielleicht auch unabsichtlich.
Und es gibt halt auch Leute, die Spaß daran haben, da gibt es die Einstellung Router, das mache ich jetzt.
Genau, also der Router ist ganz schlimm, der blökt einfach komplett immer weiter.
Genau. Ja. Das, ja, wenn man auf der freien Wiese alleine ist, dann kann man das gerne mal testen. Wenn man in so einem Mesh-Netz ein sinnvoller Teilnehmer sein möchte, ist es manchmal diskutabel, ob jetzt die Einstellung Router Sinn macht oder nicht.
Ja.
Wie habe ich letztens gelesen, wenn man auf einem hohen Standort ist und hoch ist, nicht 30 Meter, sondern alles drüber, was in Berlin spannend ist, so viel gibt es davon nicht, dann kann man mal schön langsam mit den anderen reden und überlegen, ob diese Einstellung Router Sinn macht. Bei allem drunter meistens nicht, manchmal, vielleicht.
Also in Berlin gibt es ja sozusagen diesen einen wirklich sinnvollen Router, das ist der auf dem Teufelsberg.
Jo.
Das ist auch gut, dass das ein Router ist, weil wenn das Ding tatsächlich dafür gedacht ist, weiter zu schreien und nicht selber sozusagen teilzunehmen, dann ist es schön, dass der da ist und dass der gut Knoten miteinander verbindet, die sich sonst nicht gegenseitig hören könnten.
Jo.
Genau. Übrigens, was macht man damit? Also was macht man mit dem Mesh-Testing? Naja, so ein bisschen Sensorwerte kann man sich schicken, also so einfach nur Temperaturen. Oder was habe ich? Ich habe so ein bisschen Sonneneinstrahlung messen und das weiterleiten und ansonsten auch andere so, ne, alles, was so klein ist und wenig. Also man kann da jetzt nicht irgendwie Bilder schicken, aber so Textdaten und
sowas. Kannst du schon, führt zu Diskussionen.
Ja, stimmt. So, aber ich habe übrigens ja auch einen Router, ne? Also ich habe ja das Glück, den Fernsehturm zu sehen auf dem Telegrafenberg. Und da habe ich mit so einem kleinen Bandpassfilter, habe mir also auch ein bisschen Mühe gegeben, bevor ich das Ding auf Router gestellt habe, habe ich da oben einen Knoten hingestellt, der auch routet und da in der Theorie zumindest auf Longfast Potsdam und Berlin verbindet, weil ich auch von da oben den Teufelsberg-Knoten hören kann. Die meisten anderen Knoten in Potsdam hören den nicht, weil er doch zu weit weg ist. Aber im Prinzip gibt es da eine Verbindung. So.
Jo.
Und jetzt kommen wir das aber zu unserer Ausgangsfrage. Warum ist jetzt Berlin schon wieder geteilt? Was soll das heißen?
Ja, ich glaube, das ist halt in dem Moment, wo man es mit Menschen zu tun hat.
Ja.
Und ich glaube, wir Menschen funktionieren nicht wie die Individuen, wie die Wesen bei Schätzing als Kollektiv im Meer, sondern wir funktionieren eben als Nicht-Kollektiv. Und dann bewegen sich manchmal die einen Gruppenteile in die eine Richtung und die anderen Gruppen in die andere Richtung. Und dann hat man den Zustand, dass die einen Medium fast für total richtige Einstellung halten und die anderen die Einstellung Longfast für viel richtiger halten. Und beide haben recht. Und beide stellen sich ihre Einstellung ein. Und am Ende, bei Lora ist es leider so, dass sich die beiden dann nicht mehr gegenseitig hören.
Stimmt.
Mit unterschiedlichen Einstellungen.
Stimmt, genau. Das ist ja auch nicht so offensichtlich für den geneigten Benutzer, der das einfach mal ausprobiert. Also je nachdem, was man da einstellt, kann es sein, dass man nichts mehr hört und sieht, weil man zum Beispiel auf, weiß ich nicht, Long Slow ist und da ist sonst keiner. Und dann ist man da ganz allein.
Und stört natürlich die anderen trotzdem, die auf der gleichen Frequenz unterwegs sind.
Witzigerweise, ne? Ja, witzigerweise ja. Ist das ja so. Um es noch schlimmer zu machen, du hast es ja hier mit einem Menschen zu tun. Und ich Mensch und noch ein anderer Mensch, der auch Hannes heißt, haben mal so eine Messungsreihe gemacht in Potsdam. Für uns ging es darum, hey, wie kriegen wir denn Potsdam am besten verbunden mit diesem Knoten auf dem Telegrafenberg als Ausgangsposition. Und der andere Hannes ist dann ein bisschen wandern gegangen an mehreren Tagen in Folge und hat geguckt, auf welchem Preset kommt man denn wie weit? Und wir haben halt da festgestellt, ja, auf Long Fast kommt man durch, locker über ganz Potsdam bis Glindow und noch weiter raus. Das Problem ist aber, Long Fast wird halt beschallt von Tausenden von Knoten aus Berlin. Und dann gibt es halt so viel Verkehr auf diesem Preset, dass in der Praxis dann doch wieder keine Nachricht durchkommt, obwohl die Reichweiten alle gut wären.
Das hatten wir vorher, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wenn zwei sich überschneiden, gibt es eine Kollision und dann kriegt man nichts von beiden.
Ja, genau. Und dann ist das, was die meisten wir haben weiterprobiert, dann haben Medium Fast ausprobiert. Das ist deutlich da ist mehr Schwupptizität, wie man so schön sagt. Also mit Medium Fast kann man sich richtig gut Nachrichten schreiben. Das fühlt sich dann an wie so ein Signal Messenger oder so. Alles gut, nur dass es halt nicht übers Internet geht, sondern einfach über LoRa durch die Luft. Und da war aber das Problem, Medium Fast hat vom Telegrafenberg aus zumindest nicht bis nach Potsdam Nord gereicht, wo aber einige unserer Knoten sind. Also haben wir den Kompromiss gefunden und ausprobiert für eine Woche. Medium Slow war unser Preset und das hat sowohl geschwuppt als auch die entsprechende Reichweite gehabt. Und dann haben Hannes und Hannes Kraft ihrer Wassersuppe entschieden, wir machen jetzt hier Medium Slow. Und weil die anderen Potsdamer Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon daran gewöhnt waren, dass da so ein Knoten auf dem Telegrafenberg steht und der das eigentlich ganz gut verbindet, ist ein Dreiviertel von Potsdam mitgewechselt. Ich hatte dann aus den ganzen Experimenten noch einen Knoten übrig, den habe ich dann daneben gestellt auf dem Telegrafenberg und habe den auf Long Fast laufen lassen, was wiederum eigentlich nicht so gut ist, weil die sich jetzt stören. Aber auch hier wieder praktische Experimente haben gezeigt, ja, okay, Medium Slow funktioniert immer noch. Und all das wird natürlich diskutiert in irgendwie so einer Telegram-Gruppe, manche lesen, manche schreiben und manche sogar beides machen, aber in der Regel wird entweder nur gelesen oder nur geschrieben. Und dann hat sich, 2 Wochen nachdem wir das gemacht haben, hat sich halt Berlin entschieden, ja, nee, aber Medium Fast ist für Berlin das bessere Preset. Und jetzt
zumindest ein Teil von Berlin.
So wie dieser Mensch, wir wollten das ja, packen ja in die Shownote diesen Artikel auf Reddit.
Also er schreibt, Medium Fast ist eher im Westen und Norden von Berlin.
Genau.
Und ich glaube, was hatte die andere? Long Fast eher im Zentrum und Süden und Osten. Genau.
Und der, ich weiß jetzt gar nicht, der Teufelsberg ist, glaube ich, immer noch auf Long Fast oder wieder auf Long Fast. Denn der Mensch, der das hier ausprobiert hat, der halt offensichtlich einfach mal mit ein bisschen Ahnung, aber das doch zum ersten Mal ausprobiert hat, der hat halt irgendwie ein bisschen mitgeschrieben und hat festgestellt, ja, okay, auf Long Fast sieht er auch noch ein paar Potsdamer Knoten.
Genau.
So ist das jetzt halt. Jetzt ist halt, wenn man sich mit Mesh-Testing beschäftigen will, hat man, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mit Mesh-Testing rumspielen wollt in Potsdam, seid ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Medium-Slow am besten aufgehoben. Mhm. Wenn ihr nach Berlin wollt, seid ihr im äußeren Ring mit Long Fast gut aufgehoben und mittendrin wahrscheinlich mit Medium Fast, aber so genau weiß man es auch nicht.
Ja.
Auf Long Fast sieht man aber die meisten Leute aus Flugzeugen, ist mir mal aufgefallen. Also so ab und an kommt ja mal, funkt ja mal einer aus einem Flugzeug, der gerade im BER landet oder vom BER abhebt. wie sinnvoll oder sinnlos das jetzt ist, weiß ich nicht, aber es geht. Mhm.
Wobei meistens sind es eher so kleine Cessnas, die relativ gut rausfunken können aus dem normalen Airbus irgendwas. Die sind so gekapselt und faradayisch unterwegs, da so. Ist LoRa kommt halt da auch nicht raus.
Ach so, na gut, es könnte natürlich auch, ja, könnte natürlich recht sein, recht haben, vielleicht ins Kleine.
Sonst, glaube ich, wären es noch viel mehr Flugzeuge, die man da sehen würde.
Ja, also eine interessante Sache, die hier noch passiert ist, es gibt ja dann noch das große Thema Antennen.
Ja, schönes Ding.
Auch wieder hier für die Hörerin die Information, also die Antenne sorgt quasi dafür, das Signal in irgendeiner Form zu richten oder zu verteilen. So die dümmsten, einfachsten Antennen, die strahlen ja so kugelförmig ab. Mhm. Das ist in der Regel nicht so richtig hilfreich, weil nach oben und unten braucht man normalerweise nicht so sehr, gerade so, wenn es so flach ist wie Berlin. Deswegen nimmt man vielleicht eher Antennen, die ein bisschen so kreisförmig abstrahlen und gar nicht so viel nach oben und unten. Und dann gibt es ja auch noch das schöne Ding Richtantenne, die einfach in keine Ahnung, ein kleines Segment abstrahlt. So, und wir hatten das schon, dass jemand in Magdeburg mal eine Richtantenne installiert hat. Und das ist dann so, dass das Modul mit der Richtantenne natürlich alles nur aus diesem Segment hört und auch in die Richtung weiter strahlt. So, und weil der Kollege aus Magdeburg versucht hat, Berlin zu erreichen, kam er um Potsdam nicht drumherum. Und dann hat der Knoten auf dem Telegrafenberg auf einmal so einen großen Haufen Knoten aus Magdeburg gesehen. Und achso, das sollte man noch sagen. Ich weiß das nur deshalb, weil die alle ihr GPS-Signal, also ihre Positionsdaten rausposaunt haben. Mhm. Das ist also Teil der Metadaten, hat jetzt nichts mit dem Funk an sich zu tun. Das kann man auch fälschen, aber ich glaube nicht, dass da 10 Knoten gleichzeitig gesagt haben, oh, ich stehe in Magdeburg. Ja, das heißt, zumindest in meiner History sind auch noch so eine ganze Flotte Magdeburger Knoten, die aber nur für ungefähr eine halbe Stunde sichtbar waren.
Ja, immerhin. Ja. Also ich glaube, wer sich mit Antennen weiter beschäftigen möchte, es gibt nach wie vor den Rothammel, also nee, den Herrn Rothammel, der ist schon vor 30 Jahren, glaube ich, leider verstorben, aber es gibt das Buch, das ja angefangen hat und das seitdem weiterentwickelt wird, für so 60 Euro zu kaufen. Und wenn man das Buch mal gesehen hat, dann weiß man quasi alles über Antennen.
Das ist doch hier schon wieder mein Cue, dass ich jetzt Musik spiele, damit du mir das Buch raussuchst, dass ich das in die Shownotes packen kann.
Es hat inzwischen 995 Seiten, viel Spaß beim Lesen.
Okay, das passt gut. Dann spielen wir hier nämlich jetzt wieder freie Musik, nämlich Labyrinth von Happy World with Mochi. Hm. We'll be right back. Bam! Zurück zu Chaos im Radio. Zweiter Montag im Monat, 21 bis 22 Uhr im freien Radio Potsdam. Das ist auf 90,7 MHz in Potsdam oder auf 88,4 MHz in Berlin. Und auf DAB Plus sind wir auch FR-BB und 24.3. Genau, und zum Nachhören im Internet gibt es uns auch auf ccc-p.org oder radio.ccc-p.org, weil wir ja Teil des Chaos Computer Treff in Potsdam sind. Chaos Treff, Entschuldigung. Und da ist die Adresse ccc-p.org. Außerdem kann man uns mittwochs besuchen im Freiland im Haus 5, da wo es blinkt und manchmal nach Gegrilltem riecht oder nach was anderem. Da machen wir immer Mittwochabends um ja, so 19 bis, weiß ich nicht, 22 Uhr. Stell dich ein. Und da kann man zum Beispiel mit Mesh-Testik-Knoten rumspielen. Da hängt auch einer. Der hat auch eine Solarzelle. Siehst du, müsste ich mal gucken, ob der überhaupt noch funkt. Weil ich glaube, die Solarzelle ist auch mal abgefallen.
War der nicht grün?
Das war grün, du hast recht. Ja. Nee, ich habe den mal umbenannt. Ich habe den mal in CCCP umbenannt. Da ist er. Ja, vor 3 Tagen habe ich den zum letzten Mal gehört. Aber dann hält er aber auch gut durch. Den habe ich nicht. Der hat zwar auch einen Akku, aber nicht so groß wie der hier bei mir im Fenster hängt. Naja, na spannend. Und der hat eine sehr, sehr kleine Solarzelle. Naja, gut. Okay. Mesh-Testik, genug davon. Hast du mir denn hier das Buch jetzt mal zugeworfen?
Welches?
Das Antennenbuch.
Den Rothammel, den kann ich dir leider nicht zuwerfen, weil ist halt ein Buch.
So aber du meinst, Papier. Wenn ich jetzt hier Rothammel in den in DuckDuckGo, oh, Rothammel-Antenne-PDF.
Ja.
Karl Rothammel. Rothammels Antennenbuch. Jo. Na, das ist aber, ja. Rothammels Antennenbuch können die geneigten Hörerinnen und Hörer mal selber in die Suchmaschine ihrer Wahl eingeben.
Antennenbuch. Jo. Oder halt zu den Amateurfunkern des geringsten Misstrauens in der Umgebung mal. Die sollten da auch. Also die kennen auf jeden Fall den Rothammel. Wenn sie den nicht kennen, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
Ja. Schön. Hier, Knups, die Zeit vergeht heute gut, oder? Was denkst du?
Ja, gut, rasend.
Rasende Zeit. Ich wollte noch ein paar Fakten zum Strom, zur Energiewende loswerden. Ich hoffe, es sind korrekte Fakten, weil ich mich im Wesentlichen auf den Heise Verlag beziehe.
Im Rahmen der Genauigkeit.
Ja. Also die Links zu Heise packen wir dann in die Shownotes, dann kann sich jeder selber damit auseinandersetzen. Das ist manchmal gar nicht so leicht, das rauszufinden, weil da ja auch immer so ein bisschen, das ist manchmal auch so ein bisschen Interpretationssache. Aber eine Nachricht, die mich ja sehr erfreut hat, war, dass international gesehen vor kurzem, ich glaube fürs erste Quartal, nee, Moment, fürs zweite Quartal, erstes Halbjahr, mehr Strom aus Wind- und Solaranlagen erzeugt wurde, als aus Kohlekraftwerken. Das ist schön. Das hat mir gut gefallen. Natürlich, wer hätte es gedacht, ist dafür im Wesentlichen China verantwortlich, wobei die ja beides bauen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie gut die Kohlekraftwerke da bei denen noch laufen, weil die haben sich, glaube ich, so viel Solar in die Walachei gepackt. Oh, nee, nicht in die Walachei, in die Mongolei. Kommt, glaube ich, wirklich viel, viel bei rum.
Jo.
Das war das eine. Und dann der Blick nach Deutschland. Hier wurde Anfang des Monats umgestellt auf den Viertelstundentakt an der Strombörse. Das ist der Strom, den man sich kurzfristig einkauft. Da wird der Preis sehr kurz vorher festgelegt und der war bisher im Stundentakt. Jetzt ist der Preis für die Viertelstunde festgelegt. Genau, das heißt natürlich, man kann ein bisschen mehr mit dem Wetter rechnen.
Wobei das ja eher, an der Strombörse eher der Preis für die Netzbetreiber ist, die da kaufen und verkaufen. Und zumindest bisher hat man das immer zum Stundenwechsel relativ gut im Stromnetz sehen können, wann der Stundenwechsel ist, weil dann gab es da immer so kleine Lastspitzen. Wenn wieder die einen gesagt haben, wir nehmen jetzt mehr und andere gesagt haben, nee, jetzt nehmen wir weniger.
Genau.
Aus verschiedenen Quellen.
Wobei?
Manchmal sichtbar.
Wobei man mittlerweile ja Stromanbieter auch privat nehmen kann, die sich nach diesem Strompreis richten. Ich empfehle jetzt hier keinen, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, aber das gibt's. Und ich glaube, wenn man sich zum Beispiel den Strom für die Wärmepumpe häufig hat man da nochmal einen gesonderten Vertrag für die Wärmepumpe und wahrscheinlich auch für den Carport Wallbox. Da spielt ja dann der Strombörsenpreis doch irgendwie zumindest indirekt eine Rolle.
Ja, also über das Thema würde ich, glaube ich, persönlich eher reden, wenn ich da auch Erfahrungen gesammelt habe. Habe ich schlicht nicht. Ich habe bis jetzt noch den ganz klassischen Tarif, ja. Stadtwerke fest, fertig.
Genau. Genau, nichtsdestotrotz.
Ich kriege im Umfeld schön langsam mit, dass so der eine oder die andere auch schon, ich sag mal so, zumindest stundenweise abgerechneten Stromtarif nutzt. Mhm.
Und die, also es gibt ja so ein paar Aspekte vom Stromnetz, die jetzt auch immer mal in die breite Öffentlichkeit getragen werden. Eine Frage war ja auch, wie viele Zonen gibt es denn? Also wie ist der Strompreis für ganz Deutschland? Ist der für einen Teil von Deutschland? Da gab es jetzt Diskussionen, ob es nicht besser wäre, den Norden und den Süden auseinanderzunehmen, weil häufig viel billiger Strom, also viel erneuerbarer aus dem Norden kommt, Wind vor allen Dingen, und die Großverbraucher eher im Süden sind. Das hat wieder Vor- und Nachteile, kann sich jeder mal gerne selber belesen. Aber das hört man jetzt immer mal. Genau, und eben dieser Börsentakt, der war mir auch schon bekannt, ohne das jetzt selber irgendwie zu erleben. Genau, wollte ich aber hier trotzdem mal loswerden. Außerdem andere Fakten aus diesem Artikel dann. Irgendwie 10 Gigawatt Photovoltaik Neuleistung, Netto-Neuleistung, allein in diesem Jahr, das ist gut. Und auch mal wieder so ein kleiner Meilenstein, nämlich dass Deutschland mal am langen Wochenende hier, 4. bis 5. Oktober, auch über Nacht komplett aus Erneuerbaren versorgt war. Das hat man vor ein paar Jahren schon mal, aber das war im Sommer, also im Frühsommer, Pfingsten. Und das sind immer die langen Wochenenden, weil da halt häufig sehr wenig Strom verbraucht wird, wo man sowas dann melden kann. Aber ganz cool, dass das jetzt auch im Oktober geht.
No. Genau. Also ich merke tatsächlich an der Solaranlage, dass die jetzt schon ordentlich weniger produziert als im Sommer, logischerweise. Weil natürlich Sonne steht tiefer.
Ja, genau. Merke ich auch an der kleinen Solaranlage, die hier meinen Mesh-Testing-Knoten betreibt. Der Akku war nämlich immer voll im Sommer und jetzt so langsam. Ich mal gucken, ob der durch den Winter durchkommt mit dem bisschen, was da nachgeladen wird pro Tag. Aber genau. So, das war noch. Und dann noch ein kurzer Hinweis für alle, die in Potsdam wohnen und ab und an mal im Freiland vorbeikommen. Da hängt jetzt auch so ein riesiges Display am Eingang. Das zeigt, wie viel die geförderte Solaranlage im Freiland gerade versorgt. Und da hängt auch noch ein Speicher mit dran. Da war es im Sommer also auch so, dass das Freiland schon sehr autark lief. Auch über Nacht, weil der Akku groß genug ist. Wird jetzt auch nicht mehr so sein, weil es einfach wieder zu dunkel ist und die Nacht zu lang. Aber so die Kühlschränke im Spartakus und im Haus 2, die liefen zumindest im Sommer aus erneuerbaren Energien, vor Ort lokal produzierte, gelegte erneuerbare Energien.
Also da muss ich ja mal kurz Hochachtung und Hut ab vor denen, die da mitgewirkt haben. Ich habe es teilweise in Chatgruppen mitgekriegt. Ich sage jetzt keine Namen, aber da wurden echt Sachen geleistet, wo man nur einen Hut ziehen kann.
Ja, also da war viel Eigenarbeit dabei.
Ja.
Nicht erneuerbare Eigenarbeit.
Die Firmen in dem Sinne teilweise einfach nicht liefern können, die da in Eigenarbeit und Enthusiasmus geliefert wurden, ohne lang zu zögern und zu zucken. Danke dafür.
Ne? Genau. Jetzt gucken meine Nachbarn zum Fenster rein. Sehr gut. Jetzt werde ich hier, Stefan, wenn du mich morgen hörst im Radio, dann einen lieben Gruß. Nee, ich bin nicht unter die Streamer gegangen, oder doch? Ist das jetzt hier Streaming? Radiomoderator bin ich. So, genau. Die Solaranlage im Freiland. Ja, wenn wir mal ein bisschen organisierter sind mit unserem Chaos, dann können wir ja auch noch mal einen der Beteiligten hier mit ranholen. Das sind ja auch viele Leute, die in der Machbar tätig sind, weil halt friggeln. Wer friggelt mit Solaranlagen, der friggelt auch in der Machbar.
Genau. Judy. Also ich glaube, gefühlt angefangen hat es mit dieser Giraffe, ne?
Stimmt, die Solargiraffe, ja, die ist, die steht da rum, ja. Die hat ja auch ein kleines Windrad.
Wobei, ich glaube, an der Stelle des Windrades ist noch so, da geht noch was.
Da geht noch was. So, wir spielen noch einmal kurz Musik. Danach haben wir hier noch ein paar Kleinstthemen. Aber wie gesagt, ich habe ja hier viel Musik rausgesucht, jetzt werde ich die auch spielen. Und hier ist nochmal ein Track, der schön vorwärts geht, nämlich Red Cat von R.E.D. CVT. Wieder elektronisch. Cyrox nur für dich, Red Cat. Red Hat, Red Cat von REDCVT im freien Radio Potsdam hier bei Chaosum Radio. Hier, wir haben noch Themen, Knorps.
Ja.
Eine Sache wollte ich hier irgendwie kurz sagen und dann habe ich versucht zu recherchieren und dann habe ich irgendwie, war ich verwirrt. Deswegen sage ich es einfach so. Arduino kennen auch viele Leute, die mit so Mikrochips rumbasteln, vor allem damit anfangen, weil das so eine Plattform zum Lernen ist. Wurde sozusagen von Qualcomm aufgekauft. Also sie sprechen von einer Fusion, wobei Arduino vorher auch schon irgendwie mehr als eins war. Ja. Genau, aber die gehören jetzt zusammen und die haben auch eine neue Plattform, also ein neues Stück Hardware announced, den Uno Q, wahrscheinlich Q für Qualcomm. Ja, wollte ich mal loswerden. Betrifft uns ja auch.
Da gab es teilweise, glaube ich, im Formfaktor von den Arduinos auch schon andere Hersteller, die ohne in eine Firmenfusion reinzulaufen, einfach mit Arduino zusammengearbeitet haben. Qualcomm geht da jetzt offensichtlich einen Schritt weiter und wirft auch mit Verträgen und Geld.
Ja,
mit Sicherheit wurde tatsächlich gespannt, was dabei rauskommt und warum es so kommt und was sie sich damit erhoffen und wie es da weitergeht. Qualcomm ist bis jetzt einfach ein Hersteller, ich glaube, man kann gut Monopol dazu sagen, der in dem Moment, wo es um Rechenleistung in Kombination mit Funk geht, dann kommt man an Qualcomm nicht mehr vorbei.
Mhm. Stimmt.
Und deswegen, also Baseband-Chips in Mobiltelefonen, und da sind wir jetzt beim Begriff Baseband, ist das quasi, das ist ein kleiner Rechner in einem Mobiltelefon, der sich um alles kümmert, was zum Funken notwendig ist. Also so Kompression von Tonsignalen in digitale Datenströme, signieren, Quersummen bilden, Prüfsummen bilden, teilweise verschlüsseln und den ganzen Kram.
Und das ist alles mit wenig Strom.
Genau, mit wenig Strom, sodass es vom Akku läuft. Und da ist Qualcomm einfach schlicht ein Gigant.
Kommt man nicht dran vorbei, stimmt. Genau, hier die, also OneDrive Privacy Settings, ne? Wer hätte es gedacht? Es gibt mal wieder komische KI-Settings in Microsoft-Produkten.
Naja. Ja, richtig. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei OneDrive, ob das jetzt ein, ich sag mal, eine Anekdote ist bei einem singulären Erlebnis oder ob das an vielen OneDrive-Instanzen steht. Jedenfalls scheint es bei einem Test von OneDrive künstliche Intelligenz die Situation gegeben zu haben, dass man dreimal pro Jahr die Privacy-Settings so einstellen kann, dass man seine Bilder nicht in die künstliche Intelligenz-Rechnerei mit integriert. Und wenn man Seite dreimal auf Nein geklickt hat und dann aus Versehen irgendwie doch wieder, nein, jetzt schon, dann geht es ein Jahr lang nicht mehr. Spannende Regel. Und da gibt es auch auf jeden Fall Diskussionen, was das betrifft.
Ah, ja. Ja, naja, also ich habe da ja eine Lösung für. Nextcloud zum Beispiel.
Ja, also ich kann es auch nicht testen, weil ich halt OneDrive auch nicht nutze und deswegen konnte ich. Ich kann nur sagen, es gab den Bericht über die eine Situation. Ich weiß nicht, ob es bei mir auch so wäre.
Ja, genau, aber das hat man ja zu eingangs schon besprochen, dass da so Open Source Software, auch wenn es vielleicht am Anfang einmal schwieriger ist, nicht den kostenlosen Service von Big Tech Unternehmen A zu nehmen oder B oder C. Man hat halt ein bisschen mehr, man braucht ein bisschen mehr Schwung, um sich so eine Nextcloud-Instanz aufzusetzen.
Ja, und dann wobei, ganz
kostet
ehrlich,
es auch ein bisschen mehr, das zu verwalten, aber ja.
Also bei Hetzner, sich eine Nextcloud zu klicken, kostet im Monat, glaube ich, ich sag mal, nicht viel Geld, unter 10 Euro ja, und gut. Der Aufwand ist überschaubar.
Genau, und es funktioniert ja auch. Also so.
Ja. Genau. Ich mache das an vielen Stellen und nein, das tut mir nicht weh.
Genau, und man kann auch, wenn es einem da nicht mehr gefällt, kann man es auch woanders hin umziehen, falls man jetzt aus irgendwelchen Gründen Hetzner nicht mehr mag oder so. Das ist dann auch relativ mit relativ wenig Schmerzen verbunden, wenn man jetzt aus so einem OneDrive wegziehen will. Ja, geht, aber mehr Schmerzen, noch mehr Schmerzen.
No.
So, genau.
Und bei meiner Nextcloud kommt halt auch keine KI auf die Idee, die Daten einmal durchzuwursten und zu gucken, ob da Gesichter drin zu finden sind.
Ja.
Und ob sie irgendwie mit ihrer KI-Funktion Namen zu meinen Gesichtern findet.
Wobei man sagen muss, könnte man, ne? Also es gibt bestimmt ein Nextcloud-Plugin, was genau das tut.
Ja,
aber das müsste ich dann selber
aktivieren und ja. Passiert nicht einfach so. Und wenn ich das nicht möchte, kann ich auch öfter als dreimal pro Jahr sagen, nee, ich möchte das nicht. Kannst halt einfach ausschalten, fertig.
Ja, stimmt. Genau, hier, du wolltest uns noch Wazoo empfehlen. glaube ich.
Nicht zwingend empfehlen, aber erwähnen, dass es das gibt. Wazoo ist ein Softwarepaket, das zurzeit auch durchaus an verschiedenen Stellen immer mal wieder hochploppt, wo es Vorträge darüber gibt, wie sich das so macht. Und ich habe es mir mal tatsächlich draufgezogen in meinem Labor und habe gesehen, dass dieses Thema IT-Sicherheit und Intrusion Detection und Endpoint Security und Threat Intelligence and Security Operations und Cloud Security, dass das ein riesengroßes Thema ist, das ich glaube, so ein kleiner Kaninchenbau sein kann. Mhm. Das heißt, man guckt da an die Oberfläche, sieht einen Kaninchenbau, taucht da rein und sieht dann plötzlich, da drin wird es durchaus komplex und vielschichtig, vielseitig. Und das ist, glaube ich, nicht mehr in den letzten 3 Minuten einer Radiosendung gut aufgehoben. Aber Vazoo ist so ein Thema, wenn man sich mit IT und Servern beschäftigt, dann kann man sich mal gerne installieren. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich so ein paar Einstellungen wieder gesehen habe. Ups, ach, die gibt es ja auch noch. Da könntest du ja nochmal vielleicht ein wenig Augenmerk drauf werfen und vielleicht das Labor nochmal ein bisschen dichter machen nach außen.
Okay, also für Menschen, die sich selber, die selber irgendwas betreiben, was eventuell irgendwie im Netz hängt, klingt ja, das so, als würde es sich lohnen, sich da mal zumindest mit zu beschäftigen.
Das auf jeden Fall.
Genau so. Und das andere heben wir uns fürs nächste Mal auf, weil da geht es wieder um KI. Und KI will ich immer mit Cyrox besprechen. Der freut sich da immer. Genau. Spielen wir hier noch Musik zum Ende? Reicht das?
Ja.
Okay. Ja, du machst wieder unsere Stimmen schneller, ne? Dann geht das.
Klar.
Was hat man denn jetzt Ende? Ja, ich will auch hier. Pass auf, wir haben hier ein. Oh, nochmal. Nee, ich möchte gerne spielen zum Abschluss einen Titel, der heißt Night Owl. Passt auch so gut in die dunkle Nacht, die jetzt folgt. Und der ist von der Band Broke for Free. Und damit verabschieden wir uns für den Monat Oktober. Wir hören uns wieder am 2. Montag im November. Dann vielleicht auch wieder in voller Besetzung, wer weiß. Bis dahin wünschen wir eine gute Nacht, einen schönen Monat und bis dann.
Jo, bis demnächst.